Und zwar geht es um die Cross-Origin Storage API. Getrieben ist das Ganze natürlich von AI, zum Beispiel der Observierung, dass wenn man mit Transformers.js, mit Web-LLM oder sowas eine AI-Applikation programmiert, dann musst du jedes Mal das AI-Modell runterladen. Worum wir uns eben kümmern wollen, ist zu sagen, es gibt im Web, wenn man die gleichen Ressourcen verwendet, durchaus sehr viel verschwenderische Downloads, verschwenderische Speicherung von Daten, die man eigentlich schon lokal hat. Und wenn man sich darüber ein bisschen Gedanken macht, ist man sehr schnell beim Thema Hash-basierte Speicherung. Also sprich, dass du halt sagst, okay, sobald der Hash eine Ressource der gleiche ist, dann ist es eigentlich egal, wo diese Ressource herkommt.
Revision 723. Wir wären heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team einmal den Peter. Hallo Peter.
Moin, moin.
Ich bin der Shep und wir haben wieder einen Gast. Und zwar ist es der Tom, also der Thomas Steiner von Google. Hallo Tom.
Hallo.
Thomas, du warst jetzt echt schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dich noch vorstellen müssen. Ich glaube, Leute, die so Web-Plattform-Dinge verfolgen sollten, deinen Namen auch schon so ein paar Mal hier und da gesehen haben und auch auf Google I.O. Talks und so weiter. Du bist DevRel bei Google, ne? Und zuletzt warst du bei uns zu Gast zu dem ganzen Komplex an AI-APIs, Local AI-APIs. Genau, unter anderem auch eben die Prompt API, die so ein bisschen so ein Aufreger war neulich. Also wer da nochmal hören will, was so dahinter steckt, dem sei die Folge auf jeden Fall empfohlen. Genau, und heute wollen wir sprechen über was Neues, was ihr im Köcher habt, also ihr, du und noch ein paar andere Leute, und zwar die Cross-Origin Storage API.
Ja, ganz genau. Wenn man nicht kennt, DevRel bei Google und ja, schon ziemlich lange bei der Firma. Und bei der letzten Aufnahme hatten wir über die Prompt API gesprochen. Das war, glaube ich, so ungefähr ein Jahr her, weil ich hatte die Folge gehört, die kurz vorher dran war. Und lustigerweise war dann der Kommentar so, ja, diese I.O., also 2025, die war so relativ langweilig. Und das war natürlich so, oh, okay, lass uns drüber sprechen. Und dieses Jahr war die I.O. zumindest für mich persönlich sehr, sehr aufregend, weil Prompt API, und da gab es dann diesen großen Artikel von That Privacy Guy, weiß gar nicht, wie der im echten Leben heißt, dieser Guy. Und ja, also das, der Aufhänger war natürlich so, Google lädt uneingeladen ein 4 GB AI-Modell auf meinen Computer. Und dann gab es natürlich die Geschichte rund um Firefox, die das ganze Thema dann so, ergibt es Sinn, dass man Terms and Conditions für eine Web-API hat, diskutiert haben, und Model Interop, auch sehr, sehr spannendes Thema, was wir intern natürlich uns auch fragen, wie kann das denn funktionieren? Wenn ich den Konkurrenz-Podcast von Syntax FM empfehlen darf, da war Jake vor kurzem und hat das Thema nochmal kurz erklärt, ja, aus seiner Sicht, das ist vielleicht auch ganz spannend, ist Englisch natürlich, also wer jetzt deutsche Podcasts hört, das ist nicht für euch, aber genau, ist ein spannendes Thema gewesen. Die Prompt API ist inzwischen gelauncht in Chrome 148, war ja schon in Extensions möglich ab 138. Genau, aber jetzt bei dieser Folge geht's oder soll es um was Neues, anderes geben, was nicht zwingend nur AI ist, zur Abwechslung mal. Und zwar geht es um die Cross-Origin Storage API. Getrieben ist das Ganze natürlich durchaus von AI, zum Beispiel der Observierung, dass wenn man mit Transformers.js, mit Web-LLM oder sowas eine AI-Applikation programmiert, dann musst du jedes Mal das AI-Modell runterladen, selbst wenn ein anderer Origin schon exakt das gleiche Modell runtergeladen hat. Aber ich habe gesagt, nicht nur AI, weil dieses Problem hatten wir schon, seit wir Websites mit jQuery gebaut haben, und das gab eigentlich schon immer so diese Idee, lass uns doch einfach jQuery in den Browser reinbauen. Das war schon immer keine gute Idee, das direkt in den Browser zu bauen.
Ja, es gab ja diese Idee der Standards Library irgendwann in Chrome, ne?
Das war dann so ein Folgevorschlag. Es war jetzt auch glaube ich, nicht zwingend nur bezogen auf, dass man Speicherplatz und Downloadplatz sich sparen möchte, sondern mehr auch, um den Standardisierungsprozess etwas schneller zu betreiben zu können, indem man einfach sagt, indem man so eine Sache wie Virtual Scroller nicht als Browser-API implementiert, sondern quasi so intern so eine Art Polyfill einbaut. Das würde eben den Prozess etwas beschleunigen. Es gab dann eine Geschichte rund um die Toasts und so weiter, also diese mini aufpoppenden Notifications, wo dann eben sich herausgestellt hat, das ist vielleicht, wenn man das einfach mal nur so kurz zusammenklöppelt, keine gute Idee, was jetzt Accessibility auch angeht und so weiter. Also das ist, würde ich sagen, entfernt vielleicht in die gleiche Richtung einzuordnen, aber es ist schon ein anderes Thema. Genau, also worum wir uns eben kümmern wollen, ist zu sagen, es gibt im Web, wenn man die gleichen Ressourcen verwendet, durchaus sehr viel verschwenderische Downloads, verschwenderische Speicherung von Daten, die man eigentlich schon lokal hat. Und wenn man sich darüber ein bisschen Gedanken macht, ist man sehr schnell beim Thema Hash-basierte Speicherung. Also sprich, dass du halt sagst, okay, sobald der Hash eine Ressource der gleiche ist, ist es eigentlich egal, wo diese Ressource herkommt. Vielleicht einen Schritt zurück. Wir waren ja schon mal da, als wir alle jQuery verwendet hatten und dass diese ganzen CDNs gab. Das Google Ajax CDN oder Microsoft hat was Ähnliches, wo man eben sagt, okay, wenn wir uns einfach alle auf die gleiche URL einigen und in der URL ist die Version drin, also irgendwie Google Ajax, libraries.com, wie auch immer die URL hieß, /jQuery/v3/1/4 oder was auch immer, dann sind wir eigentlich gut, weil gleiche URL, die Version ist in der URL drin. Manche URLs haben ja auch so eine Art Hash, wo man dann sagt, okay, man prügelt einfach den Hash direkt in die URL rein. Und solange wir uns dann alle einigen auf die gleiche URL, sollten wir dann eigentlich gut sein. Und das war auch ein Stück weit so, aber sehr schnell fingen dann eben an, die Leute sich Gedanken zu machen und zu sagen, okay, wir haben doch eigentlich hier Bundler am Start, wir haben doch Webpack und wie sie alle heißen. Und die haben natürlich dann sehr schnell gemerkt, so von der ganzen jQuery verwendest du eigentlich nur, was auch immer, 10%. Alles andere ist Dead Code und der Bundler ist dann sehr schnell dran und macht eben DCE, Dead Code Elimination, und haut eben diese ganzen anderen 90%, die nicht gebraucht werden, aus deiner lokalen jQuery aus. Das ruiniert dir dann natürlich den Cache-Effekt, weil dann ist natürlich deine jQuery-Kopie lokal, die du brauchst, nicht mehr kompatibel mit der, die dein Nachbar-Origin braucht. Und das Ganze wurde dann noch schlimmer, in Anführungszeichen, als die Leute angefangen haben, nicht nur eine Library über den Bundle zu jagen, sondern eben zu sagen, okay, lass uns doch allen unseren JavaScript-Bedarf in einem großen Paket zusammenbundeln. Und dann hast du irgendwie main JS 2578, keine Ahnung, min.js. Und da war dann eben alles drin, komplett zusammengebundelt, irgendwie Lodash und jQuery und was auch immer und natürlich dein eigener Benutzercode. Und dann war natürlich das Thema Caching über gemeinsame URLs sehr schnell kaputt. Und selbst als man noch vor diesem Status war, man musste natürlich immer sich auf die gleichen URLs einigen. Und CDNs gibt es nicht wie Sand am Meer, aber es gibt doch einige. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben einen Origin hat, der genau den gleichen die gleiche URL für die jQuery-Ressource verwendet, die man selbst verwendet, war eben relativ klein. Und es wurde dann noch schlimmer, in Anführungszeichen, indem es besser wurde, nämlich die Browser fingen an, die Caches zu isolieren. Also sprich, wenn ich jetzt example.com bin und Peter hat peter.de und wir beide verwenden theoretisch die gleiche jQuery-Version und einigen uns sogar auf das gleiche CDN, dann haben Browser angefangen zu sagen, okay, das ist zwar die gleiche Ressource, aber sie wird von einem anderen Grund-Origin aus geladen, deshalb separieren wir die Caches. Warum wurde das getan? Weil im Internet leider nichts Schönes haben können. Und im Internet wird immer, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Missbrauch zu betreiben, Missbrauch betrieben. Und genauso war es eben auch dort bei diesem Thema. Die Leute fingen an, ganz einmalige Dateien zu erstellen für jetzt Shep war auf meiner Seite, Peter war auf meiner Seite, beide haben eine Ressource angefordert und heimlich hat mein Server dann eben für jeden von euch eine individuell gemintete Version einer Datei gemacht, die zwar die gleiche URL hatte, aber intern einen anderen Wert. Und wenn ihr uns dann wieder besucht habt auf unserem bösen Origin, da konnte ich eben einfach sagen, was ist denn hier in eurem Cache drin für diese Datei? Und dann eben gesehen hat, okay, das ist die ID 123, dann weiß ich, das war Hans und das war Peter und das war Chef. Und das war dann eben nicht mehr möglich, als die Browser angefangen haben, die Caches zu separieren. Und genau all diese ganzen Probleme versucht jetzt Cross-Origin Storage anzugehen, zu lösen, besser zu machen.
Ja, also ich weiß dass damals auch bei der Diskussion, ob man CDNs nutzen soll, also so zu jQuery-Zeiten, da gab es eben hier Steve Sauders, war ja so der Performance-Papst, der hat das halt stark befürwortet. Aber schon da war es so, dass einfach durch die hohe Release-Zahl der jQuery, von jQuery und den anderen Libraries, es gar nicht so häufig vorkam, dass man exakt dieselbe Version genutzt hat. Wenn man das dann mal in Zahlen vor sich gesehen hat, dann hat man irgendwie gemerkt, zumindest Software, die schnelle Release-Cycles hat, da hat man irgendwie gar nicht so viel von, ne?
Und ein Thema hatten wir noch gar nicht erwähnt, bösartige Übernahme. Es gab, Polyfill.io, glaube ich, von irgendeiner, eine britische Zeitschrift, meine ich, Guardian oder sowas, die das ursprünglich betrieben hatten. Ja. Die war großartig. Du hast gesagt, so, ich möchte die und die Polyfills, und dann hat der Browser eben dynamisch entschieden, brauche ich das oder nicht. Dann wurde das CDN übernommen von, ich meine, es war eine chinesische Firma, und dann war sofort natürlich irgendwie Spam-Mail drin und Tracking und keine Ahnung was. Und ursprünglich war da eine URL, eine schön saubere, die dir was auch immer zurückgegeben hat, jQuery, in der Version 3.4.1, und die neue übernommene Version war dann eben jQuery 3.4.1 und noch ein bisschen Schindluder dabei. Und ja, das will man halt natürlich nicht haben, wenn man ein großer Publisher ist und eigentlich davon ausgeht, ein CDN ist eine vertrauenswürdige Quelle.
Ja, genau. Und ihr wollt das Problem lösen. Ich glaube, Anlass ist tatsächlich dann auch wieder da machen wir quasi so den Rückgriff auf die Prompt-API und Konsorten. Du hast ja auch gesagt, wenn man jetzt irgendwie sowas wie Transformer.js benutzt und ein Modell lädt, dann ist es natürlich sehr unangenehm, wenn eben jede Präsenz das Modell mit, keine Ahnung wie viel, 100 Megabyte oder Gigabyte, also nicht 100 Gigabyte, aber mit ein paar Gigabyte runterladen muss. Und bei der nächsten Seite ich glaube, das steht einfach so einer höheren Adoption dieser Dinge im Weg, so wie vielleicht eben auch von irgendwelchen WebAssembly-Paketen, die ein bisschen größer sind. Und wir haben es ja gehört, wenn Browser das shippen, dann finden die Leute das irgendwie auch blöd. Dann hat man dieses Problem zwar nicht, weil es sozusagen ja mit dem Browser kommt, aber hat andere Probleme, wie eben, dass jeder Browser dann anders arbeitet, weil jeder sein eigenes Modell mitbringt und du nicht das bekommst, was du haben möchtest. Ich glaube, das war der Anlass, und natürlich funktioniert das auch für andere Typen von Ressourcen, dass die Lösung ist Cross-Origin Storage. Wie funktioniert das? Also wie will das dieses Problem lösen? Idealerweise endgültig und gleichzeitig die Probleme, die wir eben genannt haben, umgehen.
Das Ganze ist nicht nur AI, also das war mir vor allem ganz, ganz wichtig. Ja. Viele innerhalb von Google haben gesagt, lass uns das Problem noch lösen für AI und nur für AI, weil das ist der größte Hebel, weil, was schon erwähnt, da geht es eben um Gigabytes und nicht ein paar hundert Kilobytes oder Megabytes. Mir war das eben wichtig zu sagen, nee, das Problem ist weit über AI hinaus, und heute sprechen wir meistens nicht mehr über jQuery, heute sprechen wir über React, über Vue, die ganzen typischen Libraries, Lit, die ganzen Building Blocks, die eben für heutige moderne Websites da sind. Aber es gibt eben auch sehr viele Hidden Champions, also du hattest WebAssembly erwähnt, es gibt ein sehr populäres Paket, das eben dir erlaubt, Silbentrennung im Web zu betreiben. Das macht der Browser zwar nativ für viele Sprachen, aber eben für viele Sprachen auch noch nicht oder noch nicht gut genug, sodass viele dann sagen, wir sind ein etablierter Publisher, bevor wir jetzt dem Browser seine richtig üble Zeilenumbrüche nehmen oder Silbenumbrüche nehmen, schicken wir einfach ein etabliertes Paket, wo wir wissen, das sieht dann auch ordentlich aus. Und genau, das ist tatsächlich, wie gesagt, ein Hidden Champion. Verwenden sehr viele Publisher, sehr viele Seiten, die einfach Wert legen auf saubere Silbentrennung. Und hat man eben dann das Problem oder das Thema mit WebAssembly. Es gibt Flutter, es gibt Kotlin Multiplattform, die dann eben sowas wie Diskia, Grafikbibliothek nach WebAssembly kompilieren. Es gibt PostgreSQLite als Basenpakete, die dann eben Datenbanken im Web ermöglichen. Und ja. FMPEG, auch großes WebAssembly-Thema, also alle, die irgendwie wahrscheinlich diese Software, die wir jetzt hier verwenden, Zencastr verwendet irgendwo intern FFmpeg Versum. Und genau, also das Thema ist eben weit über AI hinaus. WebAssembly, Webfonts, hatten wir auch noch nicht erwähnt, großes Thema Webfonts. Ja. Viele wollen schöne Emojis verwenden, die eben vorhersehbar gut aussehen auf allen Plattformen. Man kennt das ja vielleicht von Windows, wo die Fahnen-Emojis dann teilweise als Buchstaben dargestellt werden, was viele nicht so wirklich toll finden. Und wenn man da eben eine vorhersehbares Rendering haben möchte, dann bist du halt sehr schnell bei sowas wie Noto-Color-Emoji. Und ja, das ist eben eine sehr, sehr große Webfont, die du dann runterladen musst, die aber wahrscheinlich schon irgendwo in deinem Cache liegt, aber halt nicht verwendet werden kann.
Ja. Aber haben all diese genannten Dinger nicht immer noch dieses, wir haben viel zu viele verschiedene jQuery-Versionen-Problem? Bei so AI-Modellen scheint mir ja so, da gibt's auch reichlich und reichlich Versionen, aber da scheint mir ja doch insgesamt die Kadenz etwas geringer zu sein, als jetzt bei, keine Ahnung, ich bin eine populäre, mit WebAssembly implementierte Kiste. Also wieso ist das jetzt kein Problem mehr, was vorher das Problem war mit jQuery?
Also es ist nicht kein Problem mehr. Ich würde sagen, das Problem können wir anfangen, ein bisschen zu adressieren. Wenn wir entsprechend gleich mit den Leuten arbeiten und eben das Thema auf den Tisch bringen, dann kann man eben anfangen zu sagen, okay, vielleicht muss es nicht sein, dass man jedes Mal, jeden Tag sofort neu released, wenn man weiß, man macht sich dadurch den Cache kaputt. Also es gibt für Prebit.js ein öffentliches Issue, das können wir vielleicht in die Shownotes verlinken, wo die eben ganz genau das gesagt haben. Also Prebit.js, gerade im Publishing-Bereich, sehr populäre Bibliothek, um eben, ich glaube, Header-Bidding zu betreiben, also so Ads anzuzeigen. Und fast jede Seite verwendet diese Bibliothek. Und wenn die eben wissen, dass könnte eine Bibliothek sein, die zukünftig von Cross-Origin-Storage-Caching profitiert. Dann haben die eben direkt ins Issue geschrieben, okay, dann muss es vielleicht nicht sein, dass wir sofort releasen, dann können wir vielleicht auch ein bisschen unseren Pace verlangsamen. Es gibt die Idee, dass man das dann ein bisschen modularisiert, also sprich, dass es eine stabile Core-Version gibt, die dann quasi, was auch immer, ein paar Monate stabil bleibt und dann eben Module, die vielleicht etwas flexibler sind und dann auch öfters aktualisiert werden können, die dann natürlich aber kleiner sind. Also sprich, das Thema ist natürlich nach wie vor da. Es gibt, wenn du auf nuxt.fyi gehst, Daniel Rowe hat so eine Seite erstellt, wo man eben sehen kann, wie die Seiten, die auf Nuxt basieren, ihre Versionen aktualisieren. Und da siehst du, die sind eigentlich fast alle auf dem neuesten Stand. Also es gibt so eine Hockeystick-Verteilung, wo dann eben die neueste Version die populärste ist. Und dann hast du so ein bisschen, ja, gibt's noch ein paar Major-Versionen, aber die meisten Versionen sind ja doch meisten Seiten sind ja doch auf der neuesten Version ziemlich schnell. Genau, also wenn man eben mit den Leuten direkt arbeitet, meinen wir, es gibt durchaus Chancen, dass die Cache-Hit-Rate sich verbessert. jQuery ist natürlich sehr populär, aber vieles ist natürlich Legacy, das niemals aktualisiert wird und wahrscheinlich auch in manchen Fällen nie aktualisiert wurde. Während viele heutige Applikationen, die bauen natürlich auf großen Bausteinen auf und die gehen dann halt quasi den Hype-Train mit und nehmen dann jede React-Version mehr oder weniger mit oder jede Vue.js-Version mit. Also wir denken, es könnte durchaus Chancen geben, dass wir bessere Cache-Hit-Raten in der Zukunft haben werden als in der Vergangenheit, wo eben das Thema Caching mehr so ein Nebeneffekt war, aber eben nicht von vornherein eingepreist war. Diesmal arbeiten wir von vornherein eben auch gleich mit Nuxt, Next und so weiter, also mit großen Meta-Frameworks oder Server-Frameworks zusammen, sodass die eben auch von vornherein, wenn sie bundeln, schon mal gucken können, wo ergibt es denn Sinn, dass man vielleicht stabile Bundles erzeugt, die dann auch eine relativ garantierte Cache-Hit-Rate haben. Und ja, jetzt wollte ich gerade erzählen, wie das Ganze funktioniert. kleiner Seitenabweg hier, aber war, glaube ich, durchaus nötig. Genau, wie funktioniert das Ganze? Also die Grundidee, das Ganze ist Hash-basiert. Also sprich, wenn ich eine Ressource habe, dann berechne ich den Hash von dieser Ressource und kann dann sagen, ich bin die Seite, keine Ahnung, example.com, und ich benötige eine Webfont und diese Webfont hat den Hash ABC123. Das prügel ich in mein CSS rein, also das ist ja so eine Font-Face-Declaration und diese Font-Face-Declaration hat dann eine URL, diese URL eine Source. Diese Font-Face-Declaration hat eine Source und diese Source hat eine URL und in diese URL-Funktion schreibt man dann ja normalerweise die tatsächliche URL rein, wo die Webfont herkommt. Und mit Cross-Origin-Storage für Webfonts gibt es dann eben die Möglichkeit, dass man dann dort noch sagt, okay, und ich verwende einen neuen Request-URL-Modifier, den wir Cross-Origin-Storage nennen. Und da kannst du dann eben sagen, wenn diese URL noch nicht in die Ressource mit dieser URL und diesem Hash, der über die Integrity übergeben wird, wenn die noch nicht im COS drin ist, also Cross-Origin-Storage, COS, dann zieh sie von der URL, die du hast, steck die Ressource in den COS-Cache rein und ab da kann dann eben von jeder anderen Website, sobald die Integrity übereinstimmt, also der Hash, der übergeben wurde, übereinstimmt, kann dann auch jede andere Website diese Webfont verwenden. Das ist die eine der deklarativen Formen. Grundlegender ist wahrscheinlich die imperative Form, wo man eben sagt, wir gestalten eine neue Browser-API, navigator.cross-origin-storage. Es gibt ja schon navigator.storage, das wäre navigator.cross-origin-storage. Und dann hast du in navigator.storage, hast du get-directory als Grundfunktion, die dir dann eben so ein Root-Verzeichnis gibt. Und analog dazu haben wir dann eben request-file-handle. Und diese Request-File-Handle-Funktion, der übergibst du den Hash von der Ressource, die du haben möchtest. Und dann gibt dir die ein sogenanntes File-System-File-Handle zurück. Das ist im Konzept, das kommt von der File-System-Access-API oder OPFS-API inzwischen dann als standardisierte Version. Origin-Private-File-System. Und ja, das ist eben so ein klassisches File-Handle. Über dieses File-Handle kannst du dann eine File bekommen, also die eigentliche Datei. Und ja, ab diesen Moment hast du dann das File, den Blob und kannst dann mit der Ressource arbeiten. Das ist also die imperative Form. Die Idee ist analog eben gestaltet zu der OPFS-API, wo du hast diese Get-File-Handle-Funktion. Wir haben dann eben Request-File-Handle mit parallel auch gestaltet der Create-True-Option, wo du dann sagen kannst, okay, wenn das noch nicht existiert, dann erstelle es. Also sprich, das ist dann der schreibende Zugriff auf COS. Und wenn du dann eben create true übergibst, dann kannst du diese Funktion am Ende über einen writable stream den Blob, den du schon hast, in der COS-Cache reinschreiben. Also rein streamen oder rein pipen, wie auch immer. Das ist das dann alles eben sehr elegant möglich über die bisher existierenden APIs, die wir einfach nur mitverwenden. Also neue Sachen, die wir erfunden haben, sind eigentlich sehr, sehr wenige. Es baut auf existierenden Grundbausteinen auf.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von NodeConf EU, einer knuffigen Konferenz rund um Node.js. Bologna, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wär's, ne? Genau dort steigt nämlich Ende September die europäische Edition der NodeConf. Dort könnt ihr euch an zwei Tagen nicht nur Talks reinziehen, sondern auch Zeit mit der Node-Community verbringen. Die Konferenz ist nämlich ein unabhängiges Community-Event. Ihr macht also nicht irgendwelchen Arschgeigen die Taschen voll, sondern helft tatsächlich der Community dabei, solche Events auszurichten. Das Ganze steigt dann auch nicht in einem gammligen Holiday Inn in Graustadt an der Schnaich, sondern in Italien. Es ist sogar ein episches Dinner im Ticketpreis enthalten. JavaScript vs. Tortellini ist also keine Entweder-Oder-Frage. Wenn ihr also schon immer mal einen Italien-Trip von der Steuer absetzen oder über das Fortbildungsbudget eures Arbeitgebers abrechnen wolltet, das ist eure Chance. Tickets und Infos findet ihr auf nodeconf.eu. Wir wünschen euch viel Spaß in Bologna.
Und dann gibt es noch andere deklarative Möglichkeiten in COS reinzugreifen, nämlich über direkte HTML-Integration, dass du eben sagen kannst, über Link oder über Script-Tags, dass du denen eben die Integrity übergibst und dann eben auch Cross-Origin-Storage als Attribut. Und genau wie bei der Webfont-Geschichte, wenn die der Hash passt, dann kannst du eben direkt über den Crosscache die Ressource beziehen, und wenn nicht, dann wird die Ressource direkt bezogen von Script. Das ist relativ elegant, weil wenn ein Browser das Ganze noch nicht unterstützt, dann wird das einfach ignoriert. Also dann schaut der Browser zwar, okay, ich sehe da ein Cross-Origin-Storage-Attribut, aber ich weiß nicht, was das ist, ich ignoriere das einfach. Und die letzte Variante, die wir dann noch haben, das wäre die JavaScript-Integration. Und da ist die Idee, dass man eben über JavaScript-Imports auch direkt über JavaScript in Cross reinkommt. Also es gibt ja dann Import, und dann irgendwie hast du den die URL letztendlich, den Ort, wo die Ressource herkommen soll, also keine Ahnung, Import, was auch immer du möchtest, from, und dann gibst du eben an, wo das herkommen soll, und dann hast du den Import, hat einen richtigen Namen, sollte ich wissen, weiß ich gerade nicht, also with, und dann sagst du
Import Attributes.
Danke, Import Attributes, danke. With type JSON zum Beispiel, oder with type was auch immer. Und da ist dann die Idee, dass wir uns direkt rein hacken in dieses System und sagen, auch hier übergeben wir dann die Integrity, das existiert auch schon, und die Cross-Origin Storage, das Cross-Origin Storage Attribut, und können uns auf diese Art und Weise dann eben auch direkt in Cross mit reinhacken. Das ist leider nicht progressively enhanceable, also da muss Browser Support da sein. Sonst ist es eben ein Syntaxfehler. Aber da gibt es wahrscheinlich auch Wege drumherum. Wir hatten das ja schon mal über ES-Module-Shims, die dann eben auch so neue Funktionen in JavaScript verfügbar gemacht haben, indem sie so ein spezielles Script-Type und dann eben was noch nicht unterstützt war, was dann der Transpiler entsprechend umgeschrieben hat. Ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt eine Extension, die, also so eine Browser-Extension, die die API heute schon unterstützt. Und da kann man eben über solche Umwege dann quasi die moderne Syntax schon heute verwenden.
Genau, die gibt's, da gibt es Browser-Plugins für alle Browser, glaube ich, ne?
Bisher haben wir Chrome und Firefox, und Safari ist gerade im App Store Review Process. Da weiß man natürlich nie, okay, was da passiert. Firefox war sehr, sehr schnell, sehr fix. Bei Safari warte ich noch, was da passiert. Aber vielleicht, bis die Folge rauskommt, ist das schon publik. Es gibt eine Ressource, die nennt sich Awesome Cross Origin Storage, also so eine klassische Awesome Liste. Das sind die ganzen Ressourcen gelinkt. Und sobald die Safari-Version rauskommt, werde ich dann diese Liste auch aktualisieren. Auf dieser Awesome-Liste haben wir auch ein paar coole Demos, wo man eben auch heute schon sehen kann, was da alles möglich wird. Zum Beispiel Mr. Dupe kennen viele vielleicht unter seinem Codenamen Ricardo, ich glaube Cabello heißt er. Mr. Dupe ist wahrscheinlich der geläufigere Name. Genau, Mr. 3JS. Der hat Descent und Quake portiert, sodass sie auf 3JS als Bibliothek, quasi als Gaming-Bibliothek laufen, Game Engine laufen. Und über Cross-Origin Storage ist es dann eben möglich, dass beide Spiele sich die 3JS Game Engine sozusagen teilen und dann eben einmal nur runterladen, über Cross verfügbar machen, und da kannst du eben direkt damit arbeiten.
Vielleicht stoppt ihn das ja, so viel Releases haushauen, weil da weiß ich auf jeden Fall, also 3JS released ja irgendwie auch dreimal am Tag eine neue Version, ich weiß gar nicht, bei welcher Versionsnummer die mittlerweile angekommen sind. Echt irre. Ja, also zumindest früher war das so.
Da bin ich auch drüber gestolpert. Die haben ja tatsächlich kein klassisches Sample, sondern die haben einfach nur Versionsnummern, also 162 oder sowas war, glaube ich, die aktuelle, als ich
Ich glaube, ich war mal bei 60, hatte ich da reingeguckt, und als ich fertig gelesen hatte, die Doku, war die Versionsnummer schon 61 ungefähr. Ja.
Das ist ja fast Webbrowser-esque.
Ja, genau. Wenn die Release-Cycles dann jetzt alle zwei Wochen, ne? Ist es alle zwei Wochen?
Bei Chrome, ja, und Firefox hat auch gerade geschickt. Sie wollen jetzt auch auf zwei Wochen umstellen.
Ja, dann bald einmal die Woche. Also
ich würde echt sagen, das ist ein Erfolgsrezept, würde ich sagen.
Ja, genau. Vielleicht müsste man noch ergänzen, wenn man sich entscheidet, also dass man, man fragt ja an den Cross-Origin Storage, hey, hast du diese Datei oder die Inhalte, die unter diesem Hash sich identifizieren, hast du die Wenn ja, gib sie mir. Ansonsten kann man eben, also im Zweifelsfall kann man einfach den Fallback machen auf ganz normal, weiß ich nicht, Fetch und sich das holen. Und das war's, ne? Der Browser cached ja diese Sachen dann auch für die eigene, fürs eigene Origin, bis er irgendwann mal entscheidet, dass er das evicten möchte oder so. Und man kann hingehen und dann sagen, ich möchte das jetzt auch wirklich tatsächlich in dem Cross-Origin Storage abgelegt haben. Ne? Muss man nicht machen, aber kann man machen. Und das ist dann standardmäßig immer gescoped, glaube ich, auf den Same Site Origin, richtig? Also das heißt, wer anderes würde nicht davon profitieren. Magst du mal kurz sagen, wie da das, also der Vorteil in diesem Szenario ist, wenn man eben die Origins nicht erweitert, sondern sagt, so, ich nehme das Default, was eben nur meine eigene Seite ist, werden die Daten dann irgendwie länger im Cross-Origin-Storage gehalten, als wenn der Browser die einfach cachen würde? Magst du da kurz noch was zu sagen?
Hm. Also wenn du eine neue Ressource erstellst, also sprich schreibend auf dem Cache zugreifst, dann rufst du auf Navigator Cross-Origin Storage Request File Handle, du übergibst dir den Hash von deinem Blob, den du speichern möchtest, und im zweiten Parameter, also Options Back, du übergibst ihm dann Create True und dann übergibst du ihm die Origins, für die das freigeschaltet werden soll.
Ja.
Wenn du nichts übergibst, also Origins komplett weglässt, dann ist das Same Site. Same Site ist ein bisschen ein kompliziertes Konstrukt, aber letztendlich, man kann es sich vereinfacht vorstellen als alle Subdomains. Also wenn du jetzt example.com bist, dann kannst du eben quasi alle Subdomains darüber freischalten. Und das deckt eigentlich schon viele so klassische, was auch immer, wir sind in Office Suite und wir haben jetzt halt officesuite.com und dann hast du calc.officesuite.com, write.officesuite.com und slides.officesuite.com und was auch immer. Und das deckt eben schon viele Fälle ab, wo du so, keine Ahnung, alle diese verschiedenen Office-Programme verwenden ein und dasselbe proprietäre AI-Modell für Rechtschreibkorrektur zum Beispiel, oder keine Ahnung.
Ja.
Wenn du dann eben direkt das so übergibst, indem du Origins komplett weglässt, dann wird das freigeschaltet für alle diese Subdomains. Same Site.
Okay.
Also ist, wie gesagt, etwas kompliziert. Es sind nicht nur alle Subdomains und da kommt dann immer Extended, Public, Suffix, West, yada dazu, aber vereinfacht.
Ja, das ist, glaube ich, so eine Liste, die Browser da pflegen, ne? Also es gibt ja, gab ja auch die Möglichkeit, früher irgendwie auf Präsenzen so seine eigene Subpräsenz zu erstellen und die hatte dann auch eine Subdomain und da will man das dann ja nicht sharen drüber, ne? Da hatten wir mal mit dem Frederik Braun von Mozilla irgendwann das Thema, als wir über Cores und Co. gesprochen haben.
Genau. GitHub Pages, die leben ja alle auf github.io und dann hast du eben shep.github.io und tomahawk.github.io und so weiter. Ja. Die sind natürlich alle auf github.io, aber letztendlich sind das natürlich sehr verschiedene Ressourcen, die du dann natürlich nicht teilen möchtest.
Ja.
Dann die zweite Variante ist, du gibst eine Liste von Origins an. Also dann sagst du eben, ich bin example.com und ich habe auch noch marketingsite.io und was auch immer cdn.yadayada.dev. Und dann kannst du eben quasi so eine Liste an Origins übergeben. Und die finale und wahrscheinlich die mächtigste Variante ist dann, dass du einfach sagst Origins und dann sagst du Stern. Also sprich für alle. Und das ergibt natürlich Sinn für sehr viele Ressourcen, die eben sehr, sehr populär sind. jQuery, React, was auch immer, diese vorher besprochene WebAssembly, Silbentrennungsengine und was auch immer. Und da ist es natürlich dann einfach zu sagen, okay, Moment, wir hatten das ja schon mal, hatte ich ganz am Anfang erwähnt, mit im Internet kann man keine schönen Dinge haben. Was, wenn ich jetzt sage, ich prüge dann einfach eine eindeutige Ressource rein für jeden Benutzer? Mhm. Schritt zurück, die eindeutige Ressource hat dann natürlich auch einen eindeutigen Hash, also das würde schon nicht mehr funktionieren. Und dann ist natürlich noch spannend das Thema Cross-Site-Leaks. Die Hashes, die sind natürlich kein Geheimnis. Also wenn ich jetzt weiß, es gibt, keine Ahnung, meinebank.de und meinebank.de, die zeigt ein anderes Logo an, wenn ich eingeloggt bin, als wenn ich ein nicht eingeloggter Kunde bin. Also sagen wir, die zeigt dann an, keine Ahnung, meinebank.de, loggedinuser.png. Ja, wenn ich das rausfinde, dann kann ich natürlich sagen, okay, wenn ich weiß, dass diese Ressource in COS liegt, dann kann ich davon ausgehen, der Kunde, der Benutzer ist ein Kunde von meinebank.de. Und wäre natürlich blöd von meinebank.de, diese Ressource in COS reinzulegen, aber letztendlich hindert sie niemand daran. Ja. Hashes sind kein Geheimnis. Jeder könnte, sobald man das rausfindet, dass das der Fall ist, den Hash von meinebank ist eingeloggter User, GNG, wie auch immer ich die Datei genannt hatte, den Hash ausrechnen und dann einfach direkt Probing betreiben. Also ich nenne jetzt irgendwie Evil Attacker, Attacker und möchte ausfinden, gibt es jemand, der jetzt vielleicht Kunde dieser Bug ist, dann schaue ich einfach, hat er die Ressource mit dem Hash von diesem Logo im Coscash. Und wenn die Bank jetzt quasi noch ungeschickter war und das dann geshared hat mit Star, also sprich für alle, mit Sternchen für alle, dann wäre dieser Zugriff tatsächlich theoretisch möglich. Dass das aber nicht der Fall ist, also dass das nicht geht, da kommt dann ein weiteres Konzept hinzu und das nennt sich die Public Hashlist, PHL. Die Idee ist letztendlich, dass die Browser-Mentoren sich zusammentun und sagen, lass uns doch einfach mal schauen, global, was wissen wir, was sind die populärsten Ressourcen? Und sobald ich eben weiß, eine Ressource ist sehr, sehr populär, dann wird es eben nicht mehr zum Orakel. Also sprich, wenn ich dann weiß, der Benutzer war auf einer Seite, die React verwendet hat, gut, weiß dann nicht viel über die Person. Das ist dann kein identifizierendes Merkmal mehr.
Ja, wenn man nicht weiß, welche Seite React benutzt hat.
Genau, ne? Dann hast du so eine sogenannte K-Anonymity. Ja. Also sprich, K, und K ist dann natürlich sehr, sehr groß, K-Seiten verwenden diese Ressource und weil das K eben sehr, sehr groß ist, ist dann am Ende nichts mehr Nützliches über diese, ja, über diesen Leak, in Anführungszeichen, möglich. Genau, und auf dieser Public Hashlist ist dann eben die Idee, dass sich die Vendoren zusammentun und dann eben verschiedene Quellen anschauen. Also es gibt ja verschiedene mehr oder weniger offene CDNs. Es gibt die guten und alten Google Ajax und das Microsoft Ajax CDN, wo man die ganzen alten jQuery-Versionen dann drauf findet. Es gibt NPM.
HTTP-Archive wahrscheinlich. Oder
genau, gleich zu bekommen. NPM, wo man die Downloadzahlen hat. HTTP-Archive. Chrome selbst verwendet eine sogenannte Most Pervasive Resource Liste, die eben letztendlich auch über das HTTP-Archive gespeist wird. Und genau, da sind wir gerade dabei, so ein bisschen zu schauen, wäre es denn möglich, dass man die meisten Ressourcen, die eben im Web so anzutreffen sind und die sehr, sehr populär sind, dass man die auch diese Public Hashlist, PHL, übernimmt. Und dann hast du natürlich noch das Problem mit den AI-Modellen. Also AI-Modelle sind natürlich populär, aber längst nicht so populär wie jQuery. Und ja, da ist dann die Idee, dass man sagt, okay, Hugging Face, was ja das bisher zentrale AI-Modell-Hub ist, die haben auch so eine Art Ranking, wo sie eben sagen, was sind die populärsten AI-Modelle. Und da schauen wir uns einfach an, die oberen, was auch immer, 10.000, 100.000, 1.000, muss man jetzt noch genau schauen, was der Schwellwert dann ist. Und genau diese 10.000, wie auch immer, AI-Modelle, deren Hashes, übernehmen wir dann eben auch manuell sozusagen auf die Public Hashlist.
Und das heißt, das ist dann quasi eine zweite, also das ist dann sozusagen wie so ein Türsteher. Das heißt also, auch wenn die Bank alles falsch konfiguriert hat, also diese Ressource dann angemeldet hat im Cross-Origin-Storage und auch dann noch alle Origins zulässt obendrein, dann und diese Ressource dann aber nicht auf dieser Liste der weit verbreiteten, populären und, keine Ahnung, vielleicht auch sinnvollen Ressourcen für dieses Szenario steht, dann wird es halt trotzdem nichts. Also man würde dann dennoch quasi einen Fehler zurückbekommen und würde gar nicht wissen, dass diese Ressource schon irgendwo im Cache sozusagen liegt, ne, oder im Storage.
So, das ist quasi so ein Sicherheitsmechanismus, der eben dann versichert, dass du A, entweder sehr, sehr populäre Ressourcen oder eben allowlisted Ressourcen, also AI-Modelle zum Beispiel, wo wir eben sagen, die sind nicht populär genug heute, aber wir wissen, da ist durchaus Bedarf da, dass du eben dann diese Ressourcen bekommst. Die Bug selbst, also selbst wenn sie jetzt
Ich habe noch kurz eine Frage zu dieser Liste. Wo genau lebt die? Ist die in den Browser eingebacken?
Die würde quasi wie die Public Suffix List regelmäßig vom Browser dann runtergeladen werden und der Browser würde intern eine Kopie davon aufnehmen.
Okay. Also ich frage mich gerade so, es werden ja Dinge auch wieder weniger populär. Fliegen die dann von der Liste runter? Und wenn ja, kann ich dann Code bauen, der in 10 Jahren nicht mehr funktioniert, weil die Liste nicht mehr die ist, die ich erwarte?
Also die Grundidee ist, dass das Ganze komplett automatisiert und wie gesagt neutral funktioniert. Also wenn dann eine Ressource nicht mehr populär ist, also irgendwie verschwindet von den, was hat immer meist most popular Lists, dass sich dann diese Liste eben quasi ständig aktuell hält. Cross-Origin Storage ist von vornherein Progressive Enhancement. Also du machst dadurch nichts kaputt. Du machst das im Zweifelsfall besser, indem du von Cost Cache profitierst. Aber du musst immer davon ausgehen, die Ressource ist noch nicht vorhanden. Oder, und da komme ich jetzt gleich noch dazu, oder der Browser lügt. Also jedenfalls
das Ganze ist... Das ist klar, dass das so gedacht ist. Aber ich kämpfe gerade damit, in einer Windows XP Virtual Machine Internet Explorer 6 zum Laufen zu bringen. Frag nicht.
Du hast Hobbys.
Und das Ding ist jetzt natürlich dann erstmal maximal isoliert, weil ist halt Windows XP, da wird ja sofort jeder einmarschieren. So, ist ja irgendwie klar, kriegt also kein Internet, hat keine Updates. Und da ist ja dann, habe ich ja damit zu kämpfen, dass ich halt eben diese alte Technologie habe. Und ich würde ja gerne dann auch die alten Webseiten aus der Zeit mit dieser alten Technologie zumindest darstellen können. Ne? Natürlich alles irgendwie sicher eingepackt und sowas. Und deswegen meine Frage nach, kann ich Code schreiben, der mir in Zukunft auf die Füße fällt, wenn dann der Zukunftspeter mit einer antiken Chrome-Version in 20 Jahren den gleichen Stunt nochmal probiert. Kann ich also irgendwelchen JavaScript-Code geschrieben haben, der sich daran aufhängt, dass die Liste in 20 Jahren nicht mehr meinen Erwartungen von heute entspricht?
Das könntest du heute schon, indem du alle deine Ressourcen über einen Service Worker beziehst, der erwartet, dass diese Ressource schon im Cache liegt. Machst du natürlich nicht, weil du weißt, das wird nicht der Fall sein. Der Service Worker-Cache kann jederzeit evicted werden. Genauso kann der Cost-Cache jederzeit evicted werden. Also jederzeit, da kommen wir noch dazu. Also sprich, du musst immer davon ausgehen, eine Ressource ist nicht vorhanden im Cost-Cache. Genauso wie du heute auch davon ausgehst, in der Cache-API, da kann irgendwas passieren, der Benutzer kann den Cache zurücksetzen, was auch immer. Theoretisch wäre es möglich, den Code so zu schreiben, aber das macht keiner. Und genauso wird das mit COS genauso wenig.
Bist du sicher, dass das auch nicht jemand machen würde für irgendwie, keine Ahnung, das ist die Version von React, mit der ich dieses Ding gewipe-coded habe. Es ist meine Absicht, das niemals wieder anzufassen. Und ich packe da halt eben auch nur so das absolute Mindestmaß an Vorsicht rein.
Ja, aber da kann ich
einspringen. Dann musst du diese App initial deine damals festgepinnte React-Version runterladen. Und das musst du irgendwie sicherstellen. Wohl, ja. Und über diese eine Quelle, das ist dann eben dein Single Point of Failure. Selbst wenn du davon ausgehst, in der Zukunft, du startest das Ding in 30 Jahren, die Public Hash List existiert nicht mehr. Das heißt, dein Browser wird versuchen, die runterzuladen. Es gibt sie nicht mehr. Dein Browser sagt dann, okay, meine Public Hash List ist leer. Dann wird immer noch dein Fallback funktionieren, wo du dann eben zurückfällst und sagst, okay, das ist eben die Ressource. Das ist der Hash davon. Und wenn dann deine URL nicht mehr funktioniert in 30 Jahren, dann ist das eben so. Das ist aber genau heute auch schon der Fall, wo du halt URLs hast, die gestorben sind.
Ja, okay, aber das ist jetzt wichtiger Kontext, weil ich müsste mich wirklich anstrengen, um das zu schreiben und durch schiere Unachtsamkeit würde ich nicht in die Situation kommen. Das ist gut genug für mich.
Genau, und wie gesagt, das wäre heute schon über eine Service Worker Seite möglich, aber du musst natürlich irgendwie initial die Daten in deine Cache reinbekommen. Das hast du im Service Worker nicht, weil Service Worker ist ja Origin Isolated. Das müsstest du dann halt über Kost, könntest du es theoretisch irgendwie hinbekommen, indem du halt davon ausgehst, ich verlasse mich halt drauf, dass dieses Sicherheitsnetz von irgendwer hat das schon in Kost-Cache gepackt, aber das ist völlig unrealistisch. Also niemand würde seine Seite so programmieren. Es sei denn, man macht eben einen Test quasi so, wie populär sie ist denn tatsächlich, was auch immer, eine Ressource, die ich erwarte, dass sie populär ist.
Aha, okay. Wenn also ich in den nächsten paar Jahren so ein Ding mal finde in freier Wildbahn, gibst du mir ein Bier aus. Läuft.
Auf jeden Fall, das war
okay.
Genau, du hattest eben wolltest du noch erzählen, dass es eben nicht nur sein kann, dass der Browser sagt so, hey, es gibt diese Ressource nicht im Cross-Origin Storage derzeit und oder sie ist zwar vielleicht da, aber er lehnt dennoch ab, weil sie eben nicht auf der eben erwähnten Liste steht. Und dann meinst du, gibt's aber eben auch noch den Fall, dass der Browser auch theoretisch lügen kann, also beides sehr wohl zutrifft, aber der Browser dennoch sich entscheidet, irgendwie zu sagen, zu behaupten, nie, richtig?
Genau. Also ich hatte ja schon erwähnt, wenn du weißt, eine Seite ist mit React gebaut, dann findest du nicht wirklich viel über den Nutzer raus, weil eben K-Anonymity, das ist ein super, super schwieriges Wort, da geworden schon, K-Anonymity, Dann kannst du dir aber natürlich irgendwie was zusammenkürzeln, wo du dann eben sagst, vielleicht React alleine nicht, aber React mit Vue, mit keine Ahnung was, mit noch diesem AI-Modell.
In der Kombination also gibt es nur auf genau, der Seite, ne? Und so rasterfahndungsmäßig.
Richtig. Und da kannst du natürlich irgendwann dazukommen und sagen, okay, jetzt habe ich was, was vielleicht eindeutig genug sein könnte. Aber, und dann kommt eben dieses Prinzip dazu, der Browser lügt einfach hin und wieder mal und sagt, bei einer Datei, bei einer Ressource, wo es jetzt nicht wehtut, also irgendwie, wo du, sagen wir, ein paar hundert Kilobyte im Maximalfall runterladen musst, wo du sie eigentlich schon im Cache hättest, da ja, flippt der Browser dann irgendwie randomly ein Byte und sagt, ein Bit und sagt, okay, diese Ressource ist nicht im Cross-Cache, obwohl sie eigentlich vorhanden ist. Und dadurch wird eben auch dieser Angriff ziemlich unmöglich gemacht, weil du halt nie weißt, hat der Browser jetzt gelogen oder nicht. Das Konzept nennt sich Grease, kommt, glaube ich, irgendwie so aus der SSL-Terminologie. Wenn du diese User Agents, weißt du, Advanced User Agents API oder wie auch immer, wenn du die anschaust, das machen wir auch schon dort, wo du eben, ich glaube, drei User Agents String hast und die heißen dann irgendwie Not a Browser Agent und dann irgendwie eine Zufallszahl und so weiter. Also da wird das auch schon so ein bisschen betrieben und genau, so. Das ist eben die Idee, dass der Browser hin und wieder einfach mal unvorhersehbar lügt und sagt, diese Ressource ist nicht in meinem Cross-Cache. Ich weiß, sie tut es nicht weh. Also der Browser würde nicht lügen, wenn du sagst, hey, ist Gemma 4 im Cache. Das wäre natürlich blöd. Aber bei so kleinen Ressourcen, wo es halt nicht weh tut, kann der Browser durchaus mal lügen.
Ich glaube, damit haben wir erstmal das Funktionsprinzip dieser API beschrieben. Ne? Vielleicht kann man noch kurz sagen, wir haben jetzt gerade noch mal über die imperative Form, also das quasi mit JavaScript zu schreiben, gesprochen. Bei der deklarativen, also die so sich in CSS und HTML einhängt, wie ist es da? Werden diese Ressourcen dann auch angelegt automatisch, wenn man quasi dieses Cross-Origin-Storage-Attribut oder die CSS-Funktion oder wie auch immer ihr das dann da löst, aber ich würde jetzt mal tippen, CSS-Funktion wahrscheinlich, wenn ihr das da macht, oder sind die sozusagen nur passiv, konsumieren die nur und können gar nicht den Cross-Origin-Storage auch befüllen?
Doch, also die würden auch befüllen. Die Idee ist einfach, das quasi als Progressive Enhancement zu machen. Die Source oder Href oder was auch immer du mal hast, die ist natürlich nach wie vor da. Und das ist auch die Quelle, wo die Daten dann herkommen. Der Browser würde aber zuerst gucken, habe ich dann die Ressource mit dem Hash schon in meinem Cross-Cache drin? Wenn ja, dann wird überhaupt kein Network-Request gemacht. Wenn nein, dann wird der Network-Request gemacht. Und eben, wenn das Opt-in entsprechend ist, also sprich, dein Cross-Origin-Storage auf entweder Sternchen, eine Liste von Origins oder eine Liste von oder nicht gesetzt ist im Sinne von same site, dann würde die Ressource in den Cross-Cache reingelegt werden, wenn, und das ist auch wichtig, wenn der Hash dann stimmt. Also kannst du natürlich sagen, ich vertue mich, ich mache jetzt irgendeinen Tippfehler in der Hash-Ressource, oder das kann natürlich auch ein Angriff sein, wo du eben sagst, okay, das ist jetzt zwar ein legitimer jQuery-Hash, aber letztendlich liefere ich irgendwie kaputtes jQuery, da würde der Browser das aber sofort abfangen, weil das funktioniert dann eben direkt über SRI, also Source, yes, Sub-Resource Integrity.
Sub-Resource Integrity, ja.
Genau, da würde der Browser dann sofort merken, hey, Moment, die Hashes stimmen nicht, und das würde dann sofort auch verweigert werden und der Browser würde dann A, das Skript überhaupt nicht verwenden und B, würde er es auch nicht in den Cross-Cache reinlegen. Aber die Idee ist tatsächlich, dass wenn diese Cross-Attribute gesetzt sind, dass eben direkt sich das dann mit Cross auch integriert.
Genau, also ich hab mir da so ein bisschen Gedanken auch zu gemacht. Also ein Gedanke, den ich hatte, ist, ihr habt diese API so gewählt oder auserkoren, weil sie auch nah an der File-Storage-API ist, so von ihrer Art und Weise. Ne? Man muss nicht so viel Neues lernen, man kann viele Dinge wiederverwenden. Was würde dagegen sprechen, das Ganze oder die Browser, die bestehende Cache-Mechanik in den Browsern eben so auf diesen Stand zu heben, zu sagen, also zum einen, vielleicht ziehen wir die Caches eben nicht nach Origin, sondern machen vielleicht irgendwie doch Same-Site, also öffnen uns wieder ein bisschen. Und zum anderen eben vielleicht auch diese Origins-Geschichte irgendwie über Header oder so dann vielleicht regelbar zu machen, weil im Grunde gibt's ja diese Infrastruktur schon und man könnte quasi sozusagen eigentlich minimal invasiv könnte man diese Features unterbringen und dann eben quasi entweder über auch da eine API oder eben über HTTP-Header oder wie auch immer man das halt so heutzutage tut, sozusagen draufsatteln. Habt ihr darüber gesprochen oder ist das jetzt sowas, was gedanklich noch nicht so richtig so...
Da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. Also verschiedene Probleme. Also A, viele dieser Cache-Mechanismen basieren eben irgendwann auf dem Konzept URL. Und COS macht das eben nicht. Das heißt, du kannst jetzt irgendwie eine Ressource laden von tomssketchyserver.com und solange der Hash stimmt, kannst du dann eben sicher sagen, das ist jetzt genau das Gleiche, wie wenn ich das über das offizielle CDN runtergeladen habe. Dieses Konzept haben eben die traditionellen Caches nicht, die sind alle basierend auf regulären URLs. Es gibt natürlich auch das Problem Back-Compatibility. Das Ganze muss natürlich auch so funktionieren, dass es auch mit Browsern, die jetzt sich entscheiden, diese API nicht zu implementieren, dass es eben nach wie vor funktioniert oder halt Browser, die alt sind. Das Ganze funktioniert eben sehr, sehr elegant über Progressive Enhancement, wo du sagst, okay, als Seite gucke ich halt, kann ich COS verwenden? Wenn nicht, dann habe ich alle bisherigen Mechanismen auf. Header, wie gesagt, das hängt natürlich dann mit URLs zusammen. Und ja, letztendlich ist es natürlich auch einfach nur eine neue API, wo man dann eben sagt, man macht eine ganz bewusste Entscheidung als Developer und sagt, okay, das ist eine Ressource, wo ich jetzt auch erwarte, dass ich die Hashes entsprechend habe. Also sprich, das ist dann auch so ein gewisses Opt-in sozusagen in einen neuen Speichermechanismus. Wenn du dir intern anguckst, wie jetzt zum Beispiel auch die Extension implementiert ist, die Extension verwendet die reguläre Cache-API über eine Off-Screen-Page in der Extension. Und dadurch hast du dann eben den gleichen Cache, internen Mechanismus. Und ich vermute auch, die native Implementierung wird dann auch sich in die native Cache-API, die schon existiert, mit reinhacken sozusagen von der Implementierung, ohne dann halt diese ganze Origin-Geschichte zu haben. Also sprich, so intern ab viel neue Code, wahrscheinlich wird es gar nicht so viel brauchen, weil man kann sich eben sehr viel, wie du schon gesagt hast, auf existierende Konzepte stützen. Und genau, aber so von der Developer-Surface ist es schon eine ganz bewusste Entscheidung, dass es eine neue API ist. Aber eben, und da sind wir dann wieder bei den deklarativen Varianten, für den Entwickler soll das eine super einfache Lernkurve sein. Also sprich, wenn du SRI schon mal gemacht hast, dann noch Cross-Origin-Storage dazu nehmen, das ist trivial. Und diese iterative API, da könnte man dann natürlich argumentieren, warum brauchen wir die überhaupt? Und da ist die Antwort dann letztendlich tatsächlich AI, weil in AI ist natürlich immer die Geschichte, welches Modell hast du? Und angenommen, du machst jetzt irgendwie so eine Transcription-App, also sprich Speech-to-Text. Und deine App funktioniert großartig mit dem Whisper-Tiny-Model. Wenn du jetzt aber kommst und über COS feststellst, oh, der Benutzer hat aber schon das Whisper, wie auch immer es heißt, Whisper-Medium, Whisper-Giant, dann sagst du natürlich auch nicht nein und lädst dann Whisper-Tiny-Model, sondern du könntest dann sagen, okay, ich weiß, ich funktioniere relativ gut mit Whisper-Tiny, Whisper-Medium, Whisper-so-und-so und könntest dann einfach kurz mal probieren, welche Varianten sind denn schon verfügbar. Das gleiche mit Coding-Modellen, also wenn du sowas hast wie einen Harness, wie jetzt Pi zum Beispiel, da kannst du auch verschiedene AI-Modelle dahinter klemmen. Du kannst dann mit Claude arbeiten, du kannst mit was auch immer arbeiten, OpenAI-LGIs arbeiten, der Harness bleibt der gleiche. Also sprich, diese ganze Idee, wo du dann eben sagst, letztendlich das Modell, nicht alle sind kompatibel, aber ein Subset davon sind kompatibel, das könnte dann funktionieren. Deshalb haben wir auch diese imperative API, wo du dann einfach mal probieren kannst, was ist denn vorhanden. Fingerprinting ist dann wieder wichtig, also da gibt es auch dann so eine Art Limit, also sprich, du darfst jetzt nicht irgendwie 10.000 verschiedene Hashes durchprobieren, da wird der Browser dann irgendwann mal sagen, Moment, das sieht jetzt aber ziemlich nach einem Fingerprinting-Attempt aus. Da sagt der Browser dann irgendwann mal, okay, stopp. Weil wir mit Hashes arbeiten, ist es aber auch sehr faktisch, weil diese Hashes, da ist natürlich irgendein Inhalt dahinter. Das heißt, der Browser kann dann auch über tatsächlich im Browser AI rausfinden, okay, die Hashes sehen jetzt zwar irgendwie random aus, aber natürlich weiß ich als Browser, okay, das sind jetzt alles Hashes aus der, sagen wir, Whisper AI-Modellfamilie. Das ergibt Sinn, dass die zusammen abgefragt werden. Also sprich, da kann man auch so gucken, gibt es irgendwie, braucht man nicht mal AI dafür, da kannst du einfach schauen, ja, sind die typischerweise in einem Cluster, sind die irgendwie verwandt. Mhm. Und da kann man eben über den Browser auch sagen, da brauchst du jetzt nicht hart kodiert sagen, 10 Progs und das war's, sondern du kannst halt eben auch sagen, weil das eben eine spezielle API ist und eben nicht integriert in existierende APIs, ja, das sind jetzt auch Patterns, die man dann dynamisch feststellen kann.
Mhm. Und wie ist das? Macht man dann einen Request-File-Handle für jeden Hash oder kann man dann in die, also quasi in als Parameter auch ein Array oder eine beliebige Menge
das
Hashes
eingeben? Das hatten wir tatsächlich zuerst so. Wir haben dann aber, also so, über die Extension festgestellt, alle, die das implementiert haben und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Also bisher basierend auf diese Extension haben das schon implementiert Transformers.js, WebLLM, WLAMA aus der AI-Familie und dann haben wir Flutter, wir haben MScripten und alle diese Implementierungen haben eigentlich nur die Singular-Form verwendet. Und typischerweise in Chrome hast du ja diesen Mechanismus der Dev-Trials, der Origin-Trials und so weiter, bis dann die API shippt. Über diese Extension haben wir quasi schon in Anführungszeichen ein Origin-Trial vor dem Origin-Trial und haben eben festgestellt, alle Implementierungen verwenden nur die Singular-Form und ja, die Singular-Form macht dann eben sehr vieles einfacher, weil wenn jetzt 10 Hashes anfragst, also erstmal ist die Frage, wie viele sollen da erlaubt sein, weil da musst du dann irgendwie sagen, okay, maximal 20 oder so, ja. Wenn du nicht diesen Fingerprint-Vektor haben möchtest. Und was passiert, wenn da nur Partial Matches sind? Dann musst du irgendwie quasi sagen, okay, was auf einmal ABC 1, 2, 3 habe ich, ABC 3, 4, 5 habe ich nicht. Das macht dann eben die gesamte API ziemlich unergonomisch. Und wie gesagt,
Ich habe gedacht, vielleicht, ja, wenn man so bei deinem Whisper-Beispiel eben sagt, so im Grunde ist die API-Oberfläche immer gleich, die sind nur unterschiedlich groß und dann kann ich irgendwie alle drei Hashes übergeben und krieg dann quasi den ersten Match zurück aus der Liste und kann damit arbeiten, so dachte ich.
Aber letztendlich, da hast du dann bessere Primitiven, also Promise Race oder Promise All Settled oder was auch immer dann Sinn ergibt für die jeweilige App. Und ja, auf diese Art und Weise lässt sich das dann eben sehr viel einfacher gestalten. Und wie gesagt, das Ganze wurde auch von vornherein modelliert, basierend auf der OPFS-API und die hat eben auch nur eine Singular-Form.
Ja.
Genau, und da gab es dann eben vor, das war im Juni, glaube ich, Spec-Änderung oder Explainer-Änderung, wo wir dann gesagt haben, okay, wir schmeißen die Pluralform aus und übernehmen jetzt nur noch die Singular-Form. Vorteil, wie gesagt, über die Extension dann ist, wir machen damit niemand kaputt. Über die Extension habe ich dann quasi Code drin, der sagt, okay, du verwendest das die deprecated Pluralform, ich drahte das intern um und mache dann eben verschiedene Singular-Calls draus und dann kannst du eben sagen, okay, alle, die das bisher verwendet haben, sollen ihren Code entsprechend anpassen. Hatte vor kurzem auf ein PR offen bei Transformers, wo ich das direkt quasi implementiert habe noch und gefixt habe. Und genau, auf diese Art und Weise haben wir dann eben so ein Origin Trial vor dem Origin Trial. Und in Q3 soll es dann losgehen, dass es den ersten echten testbaren Code irgendwann mal in Chrome selber dann geben wird. Also natürlich ganz klassisch, so Chrome Canary, hinter einer Flag und so weiter. Und irgendwann, wenn es dann ein bisschen stabiler wird, da wird es dann den klassischen Origin Trial und so weiter geben. Und ja. Dev-Trial vorher noch. Genau. Aber bisher über die Extension kannst du eben alles schon testen, wie es funktionieren wird, inklusive der deklarativen Varianten. Ist dann eigentlich ziemlich cool. Macht Spaß, daran zu arbeiten.
Mhm. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, du hast ja, wenn man Origins Sternchen setzt, ne, dann ist man ja so, ist man ja, hat man ja die Spendierhosen an und sagt so, die ganze Welt kann diese Library oder genau die ganze Welt, wenn sie denn mit dem Browser mal auf unserer Seite war, kann dann auf einer anderen Seite diese Library benutzen. Wer würde das machen? Also würden da normale EntwicklerInnen dran denken? Also, dass sie sagen, immer wenn ich React einbinde, dann setze ich das eben, packe ich das da mit rein. Also, wer sind dann die Gebenden, die natürlich ja auch von den Browsern besucht werden müssen, also damit das im Cross-Origin Storage landet. Also wäre das dann Google, weil die so viel Präsenzen haben und so die großen, wo fast alle Leute eben immer vorbeisurfen. Weißt du da was?
Die Idee wäre, du machst das, wenn du eine realistische Erwartung hast, dass deine Ressource von jemand anderem schon verwendet werden würde, also du auch profitieren könntest.
Ah ja.
Also okay. Das ist so ein bisschen wie wenn du in eine Waage ist, jeder zahlt mal eine Runde, du weißt, okay, dieses Mal trifft es mich, ich mache die Ressource in den Cost Cash rein, aber nächstes Mal muss ich dann die Runde nicht bezahlen, weil jemand anders bezahlt.
Okay.
In vielen Fällen wird dir aber diese Entscheidung direkt abgenommen, weil, wie ich schon erwähnt hatte ganz am Anfang, wir arbeiten auch direkt mit Nuxt und Next und so weiter zusammen, dass das eben quasi dann direkt auf deinem Meta-Framework schon passiert. Und dann Nuxt schaut, okay, wir machen irgendwie Vue, keine Ahnung was, in unser Bundle rein. Wir kümmern uns um das gesamte Bundling. Und das kannst du heute auch schon testen. Es gibt ein Beat-Plugin Cross-Origin Storage. Das hat der Daniel Rowe entwickelt, wo du eben heute schon über deine Nuxt-App testen kannst, wie wird das funktionieren. Und wie gesagt, alles Progress by Enhancement, da geht nichts kaputt, wenn jetzt der Benutzer COS nicht aktiviert hat, weil die Extension nicht installiert ist oder einfach in Zukunft, wenn das im Browser nativ landet, vielleicht der Browser das noch nicht unterstützt, geht nichts kaputt. Du machst das im Zweifelsfall einfach besser, aber du machst das nie schlechter. Die Ressourcen, die dann eben benötigt werden, die werden runtergeladen, so oder so. Also sprich, in vielen Fällen wird dir das Framework, das du verwendest, die Entscheidung schon abnehmen. Das ist dann halt einfach Teil davon, wenn du eine neue Next-App erstellst oder was auch immer. Genau, und wenn du das alles von Hand klöppelst, bin ich auch großer Fan von, mache ich auch alles am liebsten selber, dann ist das halt jedes Mal so ein Judgment-Call, wo du sagst, okay, ist es realistisch, dass jemand diese Ressource verwendet? Dann gucke ich im Cross-Cache. Du wirst natürlich dem Cross-Cache nicht spammen mit was auch immer, deinem eigenen Logo oder es gibt natürlich so proprietäre Ressourcen, also Fonts ist immer ein klassisches Beispiel, wo du halt sagst, ich bin Publisher, wir haben unsere Corporate Font und die wird verwendet auf unseren drei Websites, die wir haben und vielleicht noch der Marketing-Site. Da profitierst du dann natürlich von COS, aber da wirst du dann auch sagen, okay, realistisch gesehen weiß ich eben genau, auf welchen Origins das auftritt und ich liste die entsprechend auch. Mhm. Das Ganze ist kein Geheimnis, also so ein Hash. Wer die Ressource kennt, der kann den Hash berechnen. Also das ist nicht irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus. Die Visibility von einer Ressource kann auch abgegradet werden. Also wenn ich jetzt weiß, irgendwie Sheps Newsmag verwendet eben die Shep Tooltype Font, dann kann ich eben diese Ressource auch runterladen und auf Toms Sketchy Server legen, ob das jetzt legal ist oder nicht, dahingestellt. Und dann kann ich eben diese Ressource, die ich von dir bekommen habe, auf in meinen Cross-Cache legen und dann sagen, das geht jetzt auch über Toms Sketchy Server.com. Also das Ganze ist kein Sicherheitsmechanismus. Intern wird dann eben einfach nur der Browser sagen, okay, der Hash ABC123, was jetzt Sheps coole Webfont wäre, wird jetzt ursprünglich verwendet von Sheps Origin und von Sheps Marketing Site und eben auch von Toms Sketchy Server. Wenn ich diese Ressource jetzt aber quasi deren Visibility erweitere, also sprich, die halt neu jetzt auf Toms Sketchy Server auch verfügbar machen möchte, dann muss ich die Ressource trotzdem nochmal selber schreiben. Also ich muss die Ressource herunterladen und dann in den Cross-Cache nochmal aktiv schreiben. Der Grund ist, dass eben dann auch dieser Fingerprinting Attack Vector oder Cross-Site Leak Vector wegfällt, weil dann kann ich eben nicht mehr wissen, war der Benutzer jetzt auf einer von Sheps Seiten oder war der Benutzer auf meiner eigenen Seite? Und dadurch fällt das eben dann weg.
Und diese Zugangsliste, also sozusagen diese gemeinsam von Vendoren gepflegte Liste, die kommt aber nur zum Einsatz bei quasi Wildcard-Origin-Angaben, oder? Ist das so? Weil sonst könnte ich ja teilweise eben genauso meine kleine Mini-Ressource, die aber nur ich, aber auf mehreren Origins benötige, könnte ich ja dann gar nicht zum Fliegen bringen. wenn der sozusagen immer einschreiten würde, weil dann diese Ressource ja gar nicht so populär ist, dass sie es auf diese Liste schafft. Ne? Also,
Okay. Aber das Ganze kann natürlich dann noch passieren. Also du kannst jetzt anfangen als unpopuläres Framework und wenn du dann irgendwann mal einfach organisch über NPM oder über CDNs oder was auch immer es auf die populäre Liste geschafft hast, dann wird das quasi einfach direkt upgraded. Kann uns irgendjemand anderes sagen, ich lege die Ressource in den Cost-Cache mit Sternchen, weil inzwischen ist sie populär geworden. Dann würdest du selbst aber auch profitieren davon, weil du hast halt ursprünglich die Ressource mit deiner eigenen Liste von Ressourcen.
Also selbst wenn meine Origins sozusagen eingeschränkter sind oder waren beim Reinschreiben, ist es dann beim Konsumieren egal. Also dann bekomme ich die, wenn ganz sie genau. eben auch. Ja.
Mhm. Und wir haben auch über die Public Hashlist so eine manuelle Funktion vorgesehen, also dass man eben auch sagt, es gibt jetzt eine manuelle Variante, wo man eben sagt, ich weiß, ich werde nie populär sein, aber aus irgendeinem Grund werde ich halt, also nie populär im Sinne von, ich werde es nie auf eine dieser Listen schaffen, aber ich bin trotzdem irgendwie populär, ich habe eine Motivation, warum. Da kannst du jetzt eben auch sagen, okay, also sagen wir was auch immer. Es gibt Covid-27, ja, also wo dann alle eine Corona-Grunde laden müssen und das wäre dann zum Beispiel so ein konstruierter Fall, wo man sagt, okay, da wollen wir jetzt nicht warten, bis irgendwie das organisch auf irgendwelche Listen es geschafft hat. Es gibt dann so eine neutrale Governance innerhalb der What Working Group, wo man halt sagt, okay, das ergibt Sinn, lass uns diese Liste quasi manuell auf die Public Hashliste bringen. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, die Public Hashlist, das Ganze ist bisher noch eine Idee. Das wurde noch nicht mit den anderen Vendoren quasi groß geteilt. Es wurde so informell im Juni geteilt auf der, es gab bei Egalia das Web Engines Hackfest, da wurde diese Idee so ein bisschen gefloatet, aber es gab jetzt noch keinen formalen Vorschlag, also was wir so bisher diskutiert haben, das ist hauptsächlich bisher intern, was wir uns überlegt hatten, was funktionieren könnte und wo so ein bisschen von anderen Vendoren vorsichtige Zustimmung gehört hatten, aber also es ist noch nicht offiziell irgendwas entschieden hier. Also, vermutlich dann im Oktober, glaube ich, genau, im Oktober ist der TPAC in Dublin. Da wird es dann vermutlich einen etwas größeren Themenkomplex geben, wo das ganze Thema dann Cross-Origin Storage diskutiert wird.
Ja. Okay, das heißt also Augen aufhalten, so um Oktober rum, ob da was da passiert. Ne? Da kann es dann auch sein, dass wenn man dann die Position der anderen Vendoren endlich mal hat, dass das dann noch das Ganze umdesignt wird.
Genau, also eine Mozilla Position gibt es schon als Stub, also direkt nach dem Web Engines Hackfest hat das Kagami angelegt von Mozilla. Können wir vielleicht dann die Shownotes auch übernehmen. Ich glaube, die beste Liste ist die Awesome Cross-Origin Storage, weil da werde ich halt alles dann direkt aktualisieren, sobald sich da was tut. Wir werden jetzt auch bald eine WebKit Position anfragen. Und dann kann man sich einfach auf diese GitHub-Issues subscriben und wenn dann irgendwas passiert, bekommt man Bescheid, was da los ist. Und dann natürlich der ganze klassische, wir wollen eine neue Browser-API shippen, Prozess, also sprich das Tag-Review und dann die ganzen Origin-Trials und so weiter, was da kommen wird. Also da ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, die dann zu komponieren ist, aber genau, auch heute, wie gesagt, schon kann man das alles testen über die Browser-Extension. Und die Idee ist halt dann auch, diese Browser-Extension, sollte es irgendwelche API-Changes geben, wird dann halt angepasst, sodass jeder Code, der heute geschrieben ist, dann am Ende auch mit der finalen API funktionieren wird. Und die Extension, die ist so geschrieben, dass sie detected, gibt es Cross-Origin-Storage im Browser nativ? Wenn ja, dann mache ich einfach gar nichts. Und wenn nein, dann arbeite ich eben und injecte meinen Polyfill.
Ja. Alles klar. Peter, hast du noch Gedanken?
Ich habe Gedanken, aber ich glaube keine, die zu diesem Thema so richtig passen. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt ziemlich gut informiert und ich werde testen.
Ja, ich habe auf jeden Fall alles hier, alle möglichen Themen und Tabs, über die wir gesprochen haben, hier, die habe ich hier alle offen und die waren definitiv in die Shownotes. Genau, also bliebe der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Wenn das ein Thema ist, für das ihr euch interessiert, dann bringt euch gerne jetzt schon ein. Also ist ja immer, früher ist ja immer besser als später. Genau, und was euch an Gedanken kommt, und probiert's aus. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht bei dem Ding. Also.
Genau, also auf jeden Fall testen, ausprobieren. Das Ganze ist nicht auf AI nur spezifiziert. Also wenn ihr eine Flutter-App programmiert, dann geht das von selber. Flutter, das SDK, wird dann euch eben automatisch einopten in das ganze Thema. Wenn ihr über WebAssembly mit ihrem Skripten was bastelt, da ist das noch eine experimentelle Flag. Also da muss man halt in den Docs schauen, Cross-Origin Storage aktivieren und so weiter als Compile-Flag. Aber auch dann macht der interne, die interne Toolchain alles für euch. Das ganze JavaScript, Bluecode drumherum. Also wenn jetzt an einer populären oder vielleicht auch noch nicht populären WebAssembly Lib bastelt, gerne ausprobieren und dann ja auch die ganzen deklarativen Varianten mal testen. Ist, glaube ich, ein ziemlich großer Hebel auch da insgesamt. Wenn man jetzt so globalen Internet-Traffic sich anguckt, wie viele unnötige Ressourcen eigentlich verschoben werden, die wir schon alle irgendwo haben, im Rahmen von Privacy, kann man, glaube ich, schon dann irgendwann, hoffentlich, wenn die API ausrollt, so ein bisschen vielleicht einen kleinen Einbruch im globalen Internet-Traffic sehen. Hugging Face, die freuen sich da natürlich auch, wenn die Leute nicht jedes Mal Gemma 4 runterladen von ihrem Hub, sondern halt das Ganze über Cross geliefert wird.
Ja, das macht Sinn. Ich meine, es ist ja auch ein Hemmnis, die großen Downloads für die Adoptionsrate bestimmter Dinge, ne, die vermeidet man das vielleicht eher, sowas einzubinden. Ja, cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast warst bei uns. Ist immer
sehr gerne. Interessant. Vielen Dank für die Fragen und wie gesagt, wenn jemand Feedback hat, gerne über die bekannten Kanäle, ist ja wahrscheinlich dann alles Teil der Shownotes. Macht Issues auf, probiert das aus, testet mal die Extensions.
Und findet Security Holes. Ich glaube, das ist ja, glaube ich, so das größte Ding. Also da werden natürlich einige andere auch gucken, aber ich glaube, das ist ja so, das ist ja der Grund, warum es eben die anderen Sachen nicht mehr gab vorher, und das soll ja hier dann nicht mehr passieren. Ne? Ja, super. Dann vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr die Folge gut fandet, dann wisst ihr, wie ihr das kundtun könnt. Genau, unsere Kontaktkanäle sind alle auf unserer Webseite. Und natürlich werden wir auch Toms Kontaktkanäle verlinken, wie Tom schon selber gesagt hat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich weiß das Thema gerade nicht, aber es wird bestimmt super. Genau.
Wann ist es das jemals nicht gewesen?
Ah, Moment, ich kann es aber auch gerne nochmal hier. Warte, hier, da, was ist nächste Woche dran? Ja, das wird so ein bisschen, vielleicht wird das so ein bisschen juicy. Es geht um die Akquisition von VoidZero durch Cloudflare. Genau. Also eher ein kein so technisches Thema, sondern eher ein wie ist das so und wie wird es in Zukunft sein Thema.
Ja, komm, aber wenigstens geht es da um Sachen, die tatsächlich passiert sind und wirklich existieren und nicht um APIs, die vielleicht eines Tages mal angefangen werden können zu implementieren.
Ah, okay. Also was Handfestes.
Ja. So, Dinge, die wirklich existieren und die irgendwen interessieren.
Naja, aber wir heißen ja auch Working Draft und das ist ja, da ist das halt Programm. und ich finde das immer gut. Mir macht das Spaß. Dankeschön, Tom. Und bis bald.
Tschüss.
Bis bald. Tschüssi. Ciao.